herzlich willkommen bei Flying Hearts – Business Meets Soul. Wie du dein Herzensbusiness erfolgreich in die Welt bringst. So schön, dass du da bist. Hallo ihr Lieben da draußen.
Hallo.
Wir haben heute eine ganz, ganz, ganz liebe Freundin von uns hier im Podcast. Ein Mensch, der uns unglaublich bereichert, beflügelt, eine total unglaubliche Geschichte zu erzählen hat, die, glaube ich, nicht nur uns unglaublich inspiriert hat, immer wieder inspiriert und ich immer wieder einfach, in Englisch sagt man mit R, drauf schaue und es einfach nicht fassen kann, wie man so einen Weg einschlagen kann.
Ehrfurcht.
Mit Ehrfurcht. Genau. Und Anke ist nicht nur eine ganz liebe Freundin von uns, sondern Anke hat nicht nur ihr Leben unglaublich verändert, sondern ist auch heute so an dem Punkt, dass sie ganz viele andere Menschen inspiriert und bereichert und auf ihrem Weg unterstützt und hilft. Und deswegen freuen wir uns total, dass du heute hier im Podcast bist. Und vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du? Und vielleicht hast du aus dem Herzen heraus 2, 3 Sätze, die du zu dir sagen würdest. Ganz spontan.
Ja, gerne. Also ich bin Anke, ich bin 34 und vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin ein unglaublich herzlicher Mensch. Ich liebe das Leben in all der Vielfältigkeit, wie es sich zeigt und was es für mich bereithält. Das ist, glaube ich, eine der größten Lektionen, die ich gelernt habe, dass ich darauf vertrauen darf, dass das Leben mich gut führt.
Ich glaube, du hast in einem Satz gerade alles schon gesagt. Und weißt du, was das Schöne ist, dass man in deiner Stimme das auch hört. Ich glaube, es kauft dir jeder ab, der das hört. Weil ich auch immer spüre, wenn du anfängst zu sprechen, dass in deiner Stimme einfach pure Liebe und Lebensfreude ist und das ganze Leben aus deiner Stimme herausspricht. Und das hast du eigentlich gerade gesagt. Voll schön. Liebes, magst du einfach mal für dich, ich meine, da gibt es super viel zu erzählen, aber wenn du ein paar Sätzen zusammenfassen würdest, wie sieht dein Leben heute aus? Also weißt du, vielleicht ganz, ganz kurz, du hast Familie, was machst du und aus welchen verschiedenen Bestandteilen besteht dein Leben heute?
Genau, also das ist gerade schon gesagt, ich habe Familie, dadurch ist natürlich auch die Vielfältigkeit, also die Mütterlichkeit natürlich sehr ausgeprägt gegenüber den Kindern. Ich liebe in einer sehr erfüllenden Beziehung. Sven kam zu mir auch auf meinem Weg und eigentlich ja war so im Wandel, als ich mich so im Wandel befand, da haben wir zueinander gefunden. Und ansonsten genau möchte ich unbedingt Menschen erreichen. Ich möchte sie unterstützen, weil ich glaube, dass einfach so viel mehr in uns steckt, was wir manchmal gar nicht sehen können. Und ja, ich möchte einfach Menschen dahin zurückführen zu ihrer Liebe und zu sich selbst zurückzufinden. Und genau, das ist, glaube ich, so das, wo ich gerade stehe.
Voll schön. Ja. Super schön. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das war ja nicht immer so. Ich springe jetzt gleich mal auf den Punkt. Und ich meine, ich durfte dich schon so kennenlernen, aber es war ja nicht immer so. Und vielleicht spulen wir einfach mal die Zeit ein bisschen zurück, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre zurück, vielleicht kannst du das gleich mal sagen, zu einer Zeit in deinem Leben, wo es vielleicht noch dunkler war und wo du vielleicht die Lebensfreude noch nicht so spüren konntest, wo du vielleicht auch ein bisschen verloren warst und vielleicht magst du einfach mal für dich, du weißt am besten, welche Zeit, was da war so viel einfach, aber vielleicht magst du uns einfach mal erzählen, wie es da in deinem Leben aussah und wie lange das her ist.
Gerne. Und zwar fing es eigentlich an, als ich 13 Jahre alt war und ich meine erste große Liebe getroffen habe, die zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt war und ich irgendwie schwer verliebt war und ganz viel Gewalt erfahren habe in dieser Beziehung als junges, angehendes Mädchen, als junge Frau oder als in diesem Entwicklungsprozess einfach. Und das waren 1,5 Jahre, die mich ganz, ganz schwer geprägt haben. Und um da irgendwie rauszukommen und mich fernzuhalten, bin ich dann über eine Freundin zu einem guten Freund gekommen, wo eigentlich schon das Nächste auf mich gewartet hat. Und es war im Prinzip eine ganz heftige Drogenabhängigkeit. Also darüber bin ich dann zu Drogen gekommen, habe wahnsinnig viel konsumiert und alles, was es so gab im Prinzip. Und habe eigentlich das, was ich als 13-Jährige da erlebt habe, auf andere Art und Weise kompensiert und habe mich eigentlich total abgeschnitten von jeglichem Schmerz, von allem. Ich wollte einfach nicht mehr fühlen. Und das war so der Tiefpunkt sozusagen. Mhm. Und der hielt dann auch tatsächlich bis 18, 19.
Magst du uns noch kurz einmal erzählen, Anke, was ist es, du musst es gar nicht im Detail sagen, aber was hast du genau für dich erfahren oder gefühlt in dieser Beziehung, was du nicht mehr fühlen wolltest? Also ohne, du musst nicht mal ins Detail eingehen, weißt du was? Was ist das, was in dieser Zeit so prägend war und so schlimm war? Einfach, dass man es, weißt du, und einfach ein, das ist für uns immer so selbstverständlich, aber das ist es nicht, weißt du?
Ich glaube, es war diese Unterdrückung. Ne, also unterdrückt zu werden, kommandiert zu werden, misshandelt zu werden, geschlagen zu werden, das sind natürlich Narben, die entstehen und diese Hilflosigkeit, sich nicht wehren zu können auch, ne, das war, glaube ich, sehr, sehr prägend für mich. Und das war das, was es so schlimm gemacht hat, ja.
Und magst du teilen, was dich dennoch so lange in dieser Verbindung, dieser Beziehung gehalten hat?
Ich glaube, es war damals so, weißt du, mit 13, wenn man meint, also man ist so aus diesem Kindesalter raus und man wird freier, man interessiert sich für andere Sachen, dass ich gar nicht verstanden habe, dass das gar nicht normal ist. Also ich habe das einfach für normal angesehen, so behandelt zu werden. Er war 6 Jahre älter, er hatte auch ganz anderen Ausdruck mir gegenüber, wie er sich benommen hat, ist natürlich auch so eine Form von Männlichkeit und Autorität oder wie soll ich sagen. Und die braucht man ein Stück weit in dem Alter, glaube ich, auch noch. Und da habe ich das einfach für normal empfunden und habe den körperlichen Schmerz, glaube ich, irgendwie unterdrückt und war irgendwie... Hauptsache, ich werde geliebt und ich darf das erleben und ich darf eine Beziehung führen, was vielleicht ja andere auch schon getan haben in meinem Alter, aber unter ganz anderen Umständen einfach, ne?
Voll. War das, fühle dich immer frei, auch zu sagen, okay, ich überspringe eine Frage. ich glaube, ich kenne die Antwort, aber war das etwas, was du aus deiner Familie so kanntest? Eigentlich nicht, oder? Oder kanntest du das?
Also Gewalt als solches überhaupt gar nicht. Mhm. Aber ich muss auch ganz klar sagen, dass ich schon, sagen würde, dass meine Mama nicht so eine ganz freie Frau war, wie es ihr eigentlich gewünscht hätte. Und ich glaube, ein Stück weit ist es schon so, dass da diese Zurückhaltung, dieses Aushalten einfach für mich natürlich auch eine Art von Vorbild war und Orientierung war. Wenn dann mal, man tauscht, also in der Beziehung, sie haben gesprochen miteinander, in der Ehe, und sie haben gesprochen miteinander und irgendwie war das immer so, das, was mein Papa gesagt hat, das war Gesetz. Und das, glaube ich, nimmt man ein Stück weit mit und das war dann eben bei meinem damaligen ersten Freund auch so. Ne? Also das, was er gesagt hat, das war halt Gesetz. So und
absolut, voll. Und ich meine, alleine da könnten wir so tief drauf eingehen, weil ne, das ist, dieses Thema an sich, was wir erfahren, also unsere Eltern sind die erste Beziehung, die wir erleben und das ist das Einzige, was wir erleben und das ist das, wo wir es uns abschauen und ganz oft, wenn wir uns da nicht frei machen, auch später werden wir genau diese Beziehung auf eine Art und Weise einfach leben, ne? Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass eben genau so etwas dann geschehen kann, auch wenn das eigentlich gar nichts war, was in deiner Familie so, also das Thema Gewalt, aber man kann ja auch auf eine andere Art und Weise Unterdrückung erfahren.
Ja, absolut.
Voll.
Genau.
Voll.
Ja.
Voll. Und dann hast du schon gesagt, um da rauszukommen damals, und das war ja wirklich auch so ein Schutz, ne, in dem Moment aus dieser Beziehung zu kommen, war ja auch gar nicht so einfach. Ja. Ist ja nicht so, dass du einfach gegangen bist.
Ja, richtig. Ja. Na?
Magst du da einfach noch 2, 3 Sätze zu sagen?
Ja, es war letztendlich so, dass es im Prinzip mein Glück war, dass mein damaliger Freund seinen Cousin in Berlin besuchen wollte. und ich in dieser einen Woche meine Chance gesehen habe, jetzt zu gehen und da irgendwie rauszukommen. Und ich weiß, ich bin an einem Abend dann mit dem Fahrrad im Dunkeln zurückgefahren, bin in eine Telefonzelle gegangen, habe da, ich weiß gar nicht mehr, es war ja noch D-Mark-Zeiten, und habe da dann meine Freundin angerufen aus der Telefonzelle und habe gesagt, ich möchte zu dir kommen und ob das geht. Und dann genau haben wir uns verabredet für nächsten Tag, und dann bin ich da mit dem Fahrrad hin und habe dann im Prinzip sie und ja, ich sag mal ihren besten Freund oder einen guten Freund besucht, und zwischen Nils, so hieß er, und mir, das war auch irgendwie so, ich glaube, wir waren beide so im gleichen Schmerz oder haben beide ganz viel Negatives erlebt, und das hat uns, glaube ich, so ein bisschen zusammengeführt, und irgendwie hat der eine bei dem anderen Halt gesucht, weil man irgendwie gewusst hat, okay, er versteht mich, und das war natürlich fatal so, ne? Also weil wir beide total im Schmerz waren und keiner dem anderen helfen konnte in dem Sinne. Sondern wir
waren. Du warst da 15, oder?
Genau.
Grob.
Genau. Genau, ja.
Wie ging es dann weiter? Wie kann man sich das vorstellen? Wo hast du gewohnt und wie sah dein Leben dann aus? Weil du warst ja auch noch Kind, also, ne?
Ja.
Du warst ja noch Kind.
Ja, tatsächlich, also wirklich, ne, man ist, also ich weiß, dass ich immer damals gedacht habe, ich bin so erwachsen und so reif, und sicherlich, die Erfahrung hat mich sicherlich auch reifer sein lassen, vielleicht als andere in dem Moment, oder mit anderen Dingen beschäftigt zu sein als andere in meinem Alter. Und also ich habe zu dem Zeitpunkt noch zu Hause gewohnt, und dann begann im Prinzip diese ganz intensive Drogenzeit. Ich sage immer, es war so dieser Drogensommer 2001, und der war massiv, also täglich, und ich wusste gar nicht mehr, was ist Tag, was ist Nacht, und es ging einfach den ganzen Sommer durch, und dann ja, haben Nils und ich uns eigentlich immer mehr verbündet sozusagen, oder ja, haben uns, glaube ich, ja, sind auch in eine, wie soll ich sagen, Abhängigkeit gekommen. Ich brauchte ihn und er brauchte mich auf irgendeine Art und Weise. Und dann haben wir entschieden, dass wir zusammen, also für mich war, ich habe dann meinen Realschulabschluss gemacht, bin dann nach Hamburg gegangen. Und also im Prinzip.
Den hast du sogar noch gemacht. Also
ja, ja.
Chapeau, dass du deinen Realschulabschluss gemacht hast.
Also wirklich, und da kam auch, das war auch so ein Moment, da habe ich gedacht, also es war ganz, ganz kritisch natürlich, weil ja eigentlich gar nichts mehr, ich zu kaum was anderem in der Lage war. Aber dann gab es einen Moment, da wusste ich zum Anfang der 10. Klasse, oh, das sieht nicht gut aus, irgendwie ganz viele schlechte Zensuren. Und da kam so ein Moment, wo ich dachte, ne, das will ich nicht, und habe es wirklich durchgezogen und habe dann auch das so hinbekommen, dass ich tatsächlich diesen qualifizierten Realschulabschluss erreicht habe. Also den bekommt man im Prinzip, wenn man einen bestimmten Notendurchschnitt hat.
Krass.
Und zu den Besten gehört habe, die dann den Realschulabschluss gemacht haben. Und habe dann meine Ausbildung gemacht in Hamburg. Genau, bin dann vorgegangen, habe ein Jahr dann schon alleine in Hamburg gewohnt, habe auch da schon wahnsinnige Ängste auch gehabt, alleine zu sein dort. Und das Leben war so natürlich dann auch nicht mehr möglich, und ich könnte, also ja, es war trotzdem noch ein Drogenkonsum da, definitiv, aber nicht mehr so massiv. Und dann bin ich aber in ein anderes Extrem gerutscht. Ich habe dann Essstörungen entwickelt. Ich habe ihr kennt doch diese kleinen Tomaten, wie nennt man sie denn, Cocktailtomaten, und davon gab es dann eben nur 5 am Tag, und das war schon für mich schlimm so. Und dann gab es auch eine Zeit, da bin ich nach dem Essen dann eben auf die Toilette gegangen, also Richtung Bulimie, und dann aber auch eben Magersucht. Es hatten viele Ängste auch um mich herum, ne? Also dass ich da eben ja abrutschen könnte, würde.
Und wie kannst du dich noch dran erinnern? Du bist nach Hamburg gegangen, und na, du hattest einen Realschulabschluss, und du hast gesagt, du bist vorgegangen. Was meinst du? Du bist alleine nach Hamburg, um deine Ausbildung zu machen. Und wie kam es dann, also einfach nur, das magst du uns so ein bisschen mitnehmen, was war der Grund dafür, dass du in so eine, in Anführungszeichen, eine Essstörung reingegangen bist? Was waren die Umstände? Wie war es für dich dort?
Ich glaube, es war vor allem wieder dieses Gefühl, also weißt du, diese Drogen, die haben ja was kompensiert. Diese Ängste, die ich eigentlich vorher auch schon hatte, was ich vorher nicht fühlen wollte. Und jetzt wurden die Drogen weniger. Und dann haben sie sich, also ne, gab es eben diesen anderen Weg. Dann haben sie sich in etwas anderes gezeigt. Und wieder dieses gegen mich zu gehen, mich selbst zu zerstören, bloß nicht diesen Schmerz spüren und immer etwas Überlagertes, immer wieder etwas oben drüber und sich selbst aufzulösen. Und diese starken Selbstzweifel, das ist es, glaube ich, auch gewesen. Dieses, ja, nicht gut genug zu sein und nicht geliebt zu sein, wertlos zu sein. Und ja, ich glaube, da kam es dann, dass ich dann im Prinzip auch wieder etwas in anderer Form gegen mich gerichtet habe.
Was waren das für Ängste? Kannst du die greifen?
Das war tatsächlich Angst vor Unbekanntem. Es war wirklich so, ich war da in einem Mietshaus, das war ganz kuschelig, es war klein, es war ein Volksdorf, also am Randgebiet von Hamburg, und ich war da total gut aufgehoben, aber ich hatte Angst, dass jemand im Treppenhaus hochkommt, dass mich jemand auflauert, dass über den Balkon, ich habe oben gewohnt, Leute reinkommen und mich umbringen. Also wirklich solche Ängste waren das. Und teilweise habe ich dann auch die Tür von innen abgeschlossen und wollte sie mit einem Besen noch zusätzlich verstärken und habe dann von innen den Schlüssel abgebrochen. Also das war so panische Angst. Also das, ja, Angst vor Unbekannten, würde ich sagen. Ja.
Und ich meine natürlich aber auch krass, ich meine, wie alt warst du da? 16?
Da war ich dann 16, genau.
Also ich finde, mit 16 ganz alleine in der Wohnung wohnen und alleine auf sich alleine, vielleicht bin ich da jetzt total, weil ich das nicht so kannte. Okay, vielleicht war ich einfach zu behütet, vielleicht. Aber dennoch finde ich das auch echt krass. Also mit 16 alleine in eine Großstadt zu ziehen und allein auf einmal alleine auf sich gestellt zu sein und da ist niemand, das ist ja auch, oder bin es nur ich jetzt gerade? Ist ja auch echt ein Weg. Also ist ja auch erst echt ein Schritt, ne?
Ja, ich glaube, ein Stück weit war es aber auch immer dieser Wunsch nach Freiheit in mir. Und ich war tatsächlich auch immer, und das ist auch ein Anteil von mir, auch in der Kindheit schon. Ich glaube, meine Mama ist manchmal mit mir verzweifelt, weil ich ständig woanders schlafen wollte. Ich wollte immer raus, ich wollte immer mit anderen spielen. Und ich glaube, das war auch dann ein Stück weit schon auch so diese Anke, die frei und die Welt steht mir offen, so. Dass ich das auch einfach irgendwie richtig angefühlt hat. Aber ja, wenn ich jetzt gucke, mein Sohn ist 14, wenn ich mir den vorstelle, der zieht in 2 Jahren aus, dann ist das schon, ne?
Aber das ist ja erstmal für mich jetzt so ein Widerspruch. Einmal als Kind dieses total offen und outgoing, sage ich mal, nach draußen gehen, mit anderen sein. Und dann, was du gerade beschrieben hast, diese panische Angst eigentlich, vor allem, was draußen sein könnte. Weißt du, wann das gekippt ist?
Oder ist es sogar so, dass die ganze Zeit parallel war?
Kann auch sein.
Na, also was ist es, wie bringst du diese Dinge zusammen? Ist es irgendwann so, dass es komplett gekippt ist? Von dem einen ins andere Extrem, oder?
Also ich würde schon sagen, mit dieser ersten Beziehung, dass da natürlich was gekippt ist, ne? Also diese Freiheit oder dieser Freigeist oder wie soll ich sagen, ne? Das war schon da als Kind. Und du bist ja im Prinzip mit 16 noch oder 15 noch gar nicht fertig. Und da, weißt du, wie ich stelle mir das, also wenn Kinder Gewalt erfahren, ja, dann gucke ich die manchmal an und denke, wie können die das aushalten und wie schaffen die das? So, aber die sind, also da fehlen mir gerade die Worte, weil das für mich, was die ertragen können und was die wegdrücken können, und ich glaube, es war nichts anderes. Und genau da ist es nämlich gekippt, dass eigentlich dieser Freigeist da war, dann kam dieses Erlebnis und trotzdem war ein Stück weit dieser Anteil in mir noch da. So, und der ist aber immer weiter zurückgegangen, ja.
Voll. Und wie ging es dann in Hamburg weiter? Das endet ja noch nicht die Reihe. Also das ist ja das, ne? Die Geschichte endet ja dann nicht.
Ja. Ja, genau. Und dann war ich genau im Prinzip ein Jahr dann alleine in Hamburg. Und dann ist Nils nachgekommen. Wir haben dann zusammen eine Wohnung bezogen, auch ein bisschen weiter in der Innenstadt. Und dann ging das natürlich alles ja auch nochmal viel exzessiver los. Natürlich, weil wir dann wieder zusammen waren und haben Also das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen, also wie wir da gelebt haben und wie es da aussah. Also es war wirklich nicht schön, nicht schön.
Und habt ihr wieder, du meinst exzessiv, dass ihr auch wieder angefangen habt, Drogen zu nehmen?
Ja, ja.
Und was meinst du mit nicht schön?
Ja, also es war wirklich, wirklich sehr, sehr sporadisch eingerichtet. Es war sehr, ja, sehr schmutzig, sehr vernachlässigt alles. Und also mich selbst nicht. Ich glaube, mein Papa hat das mal ganz treffend in der Zeit dann auch zu mir gesagt. Er hat gesagt, Anke außen, hui und in pfui. So, also ne, ganz, ich bin ins Solarium gegangen, habe da ganz doll auf mein Äußeres auch geachtet, aber als der diese Wohnung gesehen hat bei meinem Auszug dann nachher, das hat ihn ganz schön schwer beschäftigt, wirklich, und auch viele Jahre, weil das, ja, da geht man natürlich auch nicht so offen mit um. Ne?
Das und das ist so krass, da siehst du, wir Menschen, die wir im Außen sehen, die können für uns ganz normal sein, aber wir wissen manchmal gar nicht, was in denen vor sich geht.
Ja.
Und ne, und wie das zeigt es so schön im Innen, in Anführungszeichen, Pfui ist ja auch deine Innenwelt, ist auch das, was du im Außen zwar nicht gesehen hast, aber da, wo du gewohnt hast, wiederum, ne? Aber es hat keiner mitbekommen.
Ja.
War das für dich denn so ein Ziel, nach außen die Fassade zu halten? Oder wie hast du das wahrgenommen?
Tatsächlich, ja, genau. Das war auch so. Und soll ich dir sagen, warum? Weil durch mein Äußeres und dadurch, dass ich so extrem Wert darauf gelegt habe, war ich natürlich, ich sag mal, attraktiv und auch für Männer attraktiv. Und das hat mir natürlich ganz viel gegeben. Also die Liebe, die ich in mir gar nicht fühlen konnte, die gar nicht mehr da war, die ich habe mich ja selber gar nicht mehr gespürt, war das etwas, was ich übers Außen kompensiert habe. Ja, also genau, darüber irgendwie meine Liebe zu bekommen, meine Zuneigung, meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Das war, glaube ich, das, weshalb ich das auch so gelebt habe, ja.
Hast du damals, konntest du ganz normal deine Ausbildung weitermachen?
Ja, also das war mir auch tatsächlich schon wichtig, dass das funktioniert. Es gab Tage, da ging es eben nicht so gut. Ja, wenn man da nachts auch irgendwie unterwegs war, dann fiel es morgens natürlich trotzdem schwer und trotzdem war es mir sehr, sehr wichtig, das gut auch abzuschließen. Und ja, ich habe sie dann auch beendet, genau, ja.
Voll. Und okay, ich meine, du warst in dieser Zeit, ich weiß nicht, ob da auch noch, ob da die Essstörung noch da war. Und es war eine Zeit, wo es Drogen gab. Und das ist spannend, das klingt, das sind so totale Kontraste, ne? Du machst die Ausbildung fertig, du erzählst, dass du eine richtig, richtig gute Realschulabschluss gemacht hast. So von außen würdest du sagen, so eigentlich gar nicht so krass, weißt du, voll Vorzeige, Kind, weißt du, total schön nach außen, aber eigentlich so dein Leben an sich war, also wenn du es wirklich mal betrachtest, das ist ja total krass, wenn du sagst, du warst, hast 5 Cocktailtomaten am Tag gegessen, das ist ja nicht mal eben so, das ist ja echt auch nach einer Zeit wirklich gesundheitsschädlich. Du hast Drogen genommen.
Ja.
Na, also das ist total krass. Und wie war es, also zum einen hat man es nicht irgendwann, also ich weiß nicht, hat es irgendwann geendet, die Essstörung, und oder beziehungsweise du hast die Ausbildung beendet und wie ging es dann weiter? Was ist dann passiert? Wo standst du dann auch, ne, mit diesen Dingen, die ich gerade angesprochen habe?
Im ersten Ausbildungsjahr bin ich alleine in diese Wohnung in Volksdorf gezogen. Im zweiten Ausbildungsjahr bin ich mit Nils zusammengezogen und im dritten Ausbildungsjahr habe ich das für mich beendet und habe gesagt, das geht nicht, und bin ausgezogen, habe dann alleine wieder gewohnt, auch relativ nah im Zentrum. Und ich wusste, dass das so nicht mehr funktioniert, weil das also ja, ich habe das einfach, also ich musste da raus. Das hat mich kaputt gemacht. Und ich habe auch Tage gehabt, wo ich gedacht habe, ich kann das alles gar nicht mehr aushalten, auch die ganzen Drogen. Und das war einfach viel zu exzessiv. Und ja, bin dann alleine in diese Wohnung gezogen und habe dann Nils auch gesagt, genau, und hatte dann immer die Verbindung auch hier in die Heimat. Ich bin auch immer jedes Wochenende dann wirklich zurück in die Heimat gefahren. Und ja, habe dann hier trotzdem genauso exzessiv gelebt und habe dann allerdings ja einen neuen Partner gefunden und habe das Nils dann auch gesagt. Und das war, glaube ich, ein sehr, sehr herber Schlag. Er hat es schon vermutet. Genau, und dann bin ich auch, weil ich dann nach meiner Ausbildung, es war klar, ich kann diese Ausbildung nur machen, also sie haben eben nur ausgebildet, sie haben danach keine Festanstellung gehabt und das war von vornherein klar und ich habe dann in Hamburg auch nichts anderes finden können und bin dann zurück hierher gegangen. Genau, und das war, ich habe im Mai 2005 die Ausbildung beendet und habe im Juni mein Zeugnis bekommen und war am, ich weiß noch genau, es war der 4.7.2005, ja, da habe ich dann einen positiven Schwangerschaftstest in meinen Händen gehalten. Genau.
Krass.
Ja.
Und was ist dann passiert mit deinem Leben und mit dir?
Es war, oh Gott, das war echt, wenn wir jetzt so darüber sprechen, das ist echt Wahnsinn. Also es war wirklich, also es war sofort, war mir klar, ich höre mit allem auf und es war auch so. Also wirklich, ich habe mich ferngehalten von allem, was allerdings der Papa nicht so getan hat, was natürlich auch zu Streit geführt hat. Das hat mich so wahnsinnig gemacht, so aufgeregt, weil ich dachte, das kann der doch nicht machen und ich bin schwanger und ich habe hier ein Baby in meinem Bauch und das muss aufhören. Und der konnte das aber genauso wenig. Also ich habe ja dann aufgehört, aber ich konnte seine Sucht verstehen, das möchte ich damit sagen. Ne? Ich konnte verstehen, dass er nicht aufhören kann. Und genau, dann ist er auch immer einfach weggefahren oder ist dann weiter auf Partys gegangen und ja, ich war dann alleine und auch wieder mit Ängsten konfrontiert. Wie geht es weiter? Was soll das überhaupt alles werden? Und ja, auch ne, keine Arbeit im Prinzip. Also wie soll ich dieses Kind versorgen? Und ja, genau.
Wie alt warst du da?
Da war ich 19.
Und wie hat dich diese Schwangerschaft, ich meine, vielleicht magst du erzählen, was dann passiert ist und wie hat sich diese Schwangerschaft verändert?
Genau, also es war gar nicht so leicht, dann auch meiner Familie davon zu erzählen, dass ich jetzt plötzlich und natürlich unerwartet schwanger geworden bin. Dass dann gerade die Ausbildung beendet, kein Job und das wurde auch nicht von allen so positiv aufgefasst und ich glaube gerade meine Mutter war ziemlich schockiert. Ja, und dann hat sich das eigentlich gerade alles so gesetzt und ja, ich habe die ersten Babysachen gekauft, wir haben geplant, wir sind umgezogen, wir haben eine Wohnung gefunden und ja, und dann bin ich eines Morgens, also ich bin abends mit einer Freundin verabredet gewesen, die war bei mir und dann habe ich schon gemerkt, dass mein Bauch mal so, ja, so gedrückt hat und ich konnte das überhaupt nicht einsortieren, was das ist und irgendwie habe ich gemerkt, mir geht's nicht gut und habe dann auch gesagt, ich möchte gerne ins Bett gehen und das habe ich gemacht und dann, ja, war es morgens gegen 4 Uhr, da bin ich aufgewacht und ich hatte ganz, ganz dolle Schmerzen und ich hatte natürlich auch schon Schwangerschaftsratgeber gelesen und habe gelesen, Mensch, irgendwie so, was ich gelesen habe und was ich gerade fühle, das könnte sein, dass ich Wehen habe und habe auch gelesen, wenn man dann duschen geht oder baden geht und das entspannt sich und es geht weg, dann ist es in Ordnung. Und wenn es aber bleibt, dann ist es nicht gut. Und ich war dann duschen und es ging nicht weg. Und dann bin ich auf die Toilette gegangen und dann hatte ich Blutungen und habe dann auch wirklich ganz tolle Angst bekommen. Und es war der 70. Geburtstag meines Opas. Genau, und dann ja, waren meine Eltern also auch sehr eingebunden und meine Schwiegermutter hat dann auch gesagt, nee, also unter den Umständen fahre ich dich nicht. Meine Eltern haben auch gesagt, nee, lieber Krankenwagen und das war auch genau das Richtige, weil ich tatsächlich dann im Krankenwagen auch massive Wehen bekommen habe. Es war ganz, ganz kritisch und dann ist letztendlich an diesem Novembertag dann Justin auch geboren. Unter sehr, sehr dramatischen Umständen auch. Also es war letztendlich ein Notkaiserschnitt und ja, es war auch so, dass ich so selbst so viel Blut verloren habe, dass ich, ja, dass ich eigentlich froh sein kann, dass ich mein Leben jetzt noch habe. Ja, es war sehr, sehr kritisch.
Wie weit warst du denn damals? wie, also, weißt du, in welcher Schwangerschaftswoche war das? War es überhaupt realistisch, dass das Kind lebt?
Es war tatsächlich, ja genau, es war, also ich war in der 25. Schwangerschaftswoche und ich weiß, dass der Kinderarzt, also es waren plötzlich, ich weiß auch nur noch, ne, mit dem Krankenwagen angekommen, ganz viele Ärzte um mich und ich habe noch irgendwelche Sachen unterschrieben, ich weiß bis heute gar nicht, was ich unterschrieben habe und dann, ja, und dann, genau, weiß ich, kam der Kinderarzt hinterher und hat mir gesagt, es war klar, dass es sehr, 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 sehr kritisch ist und das Baby war geboren, Justin war geboren und er hat geatmet und in dem Moment war klar, sie müssen handeln und sie haben ihm eine Adrenalinspritze gegeben, damit er ins Leben kommt und durch diese Spritze und durch diesen Adrenalinstoß sozusagen sind die ganzen feinen Äderchen im Kopf geplatzt und er hatte ganz schweres, massives Hirnblutungen. Das ja, war alles sehr, sehr kritisch. Er ist dann auch im Spezialtransport weiterverlegt worden. Und ich musste leider noch 2-3 Tage in Wismar bleiben und selber wieder auf die Beine kommen. Ich lag auf der Intensivstation. Und so hat eigentlich jeder für sich irgendwie ums Leben gekämpft sozusagen. Und genau. Bin ich gerade selber ganz berührt.
Ja, okay, ich auch. Ich glaube, es berührt gerade jede Mama da draußen vielleicht auch. Und das ist auch voll okay. Oh. Oh, krass.
Ja. Ja. Und ich wusste aber auch immer, also ich habe dann im Prinzip im Zimmer angefangen, wieder laufen zu lernen, weil diese Narben am Bauch natürlich auch sehr groß waren. Und ich habe dann immer in Richtung Schwerin geguckt und ich wusste immer, ich muss laufen, ich möchte zu ihm. Und dann kam der Tag, da konnte ich verlegt werden. Und dann wurde ich mit dem Rollstuhl praktisch dorthin gefahren. Und wenn man so in so eine Neonatologie kommt, das ist schon sehr, sehr berührend. Und ich sag mal, die Tür ging auf und da lagen noch die größten Babys, ja. Aber wir fuhren immer weiter nach hinten. Und dann saß ich in meinem Rollstuhl vor diesem Brutkasten und weiß nur noch, dass ich gefragt habe, ist er das? Ja, das ist er. Und es hat mich so überwältigt, weil er war 34 Zentimeter groß und 830 Gramm. Es war so berührend. Und dieser kleine Mensch, der eigentlich so vollkommen war mit allem, was dazu gehört.
Und was ist, magst du erzählen? Du kannst es in der Kurzfassung erzählen, was ist dann passiert. Ja.
Genau, und dann haben natürlich alle irgendwie ihr Bestes gegeben, um sein Leben oder ihm einen möglichst guten Start ins Leben zu ermöglichen. Und dann kam aber eins zum anderen und die Gehirnbluten wurden immer größer. Man wusste gar nicht, wie er das und ob er das überstehen würde. Und dann kam es letztendlich dazu, dass er einen Darmverschluss hatte. Und es war klar, man müsste ihn operieren. Und dann gab es ein Gespräch mit den Ärzten und es war klar, dass, man konnte nicht genau sagen, ob er überhaupt eine Narkose überstehen würde. Und das war so ein Moment, ich weiß nicht, das gibt einfach dieses tiefe innere Wissen. Es gibt einfach so eine, so eine Instanz in einem, da ist man einfach geführt und irgendwie war es für mich in dem Moment glasklar, ich lasse ihn jetzt gehen. Also mein menschlicher Verstand hätte am liebsten natürlich festgehalten und alles versucht, aber ich wusste einfach, ich muss ihn jetzt in Frieden gehen lassen, weil ihn dann auch irgendwie zu quälen und zu gucken, das habe ich einfach nicht übers Herz gebracht. Und dann haben wir uns entschieden, diese OP nicht zu machen. Und ihn in Frieden gehen zu lassen. Und das ist dann halt auch gar nicht so lange gedauert. Denn was ich mir bis heute nicht so ganz verzeihen kann, ist, dass ich damals nicht die Kraft hatte, ihn dabei zu begleiten, wieder zurückzugehen. Und das fiel mir unglaublich schwer. So, und das habe ich lange mir nicht so ganz verziehen, aber ich hätte es, glaube ich, menschlich einfach gar nicht durchgehalten, wenn er irgendwie auf mir oder bei mir eingeschlafen wäre. Und dann kam im Prinzip nachts dann der Anruf, dass er eingeschlafen ist. Und ja.
Ich springe jetzt mal.
Ja.
Oh, ich dachte mir, wow, okay, wir dürfen sagen, wer immer dieses Interview anhört, der darf die Taschentücher bereit haben. Erstmal, also ich würde super gerne springen, weil ich glaube, und das ist das, was es so besonders macht, Anke, wo nicht jeder drüber sprechen kann, aber erstmal danke, dass du das so ehrlich gerade hier geteilt hast, also auch mit uns.
Ja, das war auch, ja.
Also du und ich haben da oft drüber gesprochen, aber so detailliert hast du es mir auch noch nicht erzählt.
Es war aber auch gerade irgendwie so, weiß ich auch nicht, es war gerade irgendwie der Raum und ja. Vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, das nochmal so auch auszusprechen.
Ja. Liebes, ich meine, ich weiß, wir wissen, ne, dass wir haben da auch drüber gesprochen, dass das eigentlich ein ganz, also heute, und das vielleicht klingt das für viele draußen jetzt erstmal total krass, das größte Geschenk war in deinem Leben.
Absolut.
Und ich weiß, dass du da ganz anders drauf schauen kannst heute.
Ja.
Magst du einfach mal also ab diesem Zeitpunkt bis jetzt hat sich dein Leben komplett verändert. Und wenn wir einfach mal dahin gehen, wo du jetzt bist und wie du dein Leben jetzt lebst und komplett, also ne, ja ganz, ganz, du stehst im Leben, du bist am Strahlen, du weißt, wer du bist, also du ne, komplett anders.
Ja.
Was ist da geschehen oder inwiefern würdest du sagen, dass warum ist das genau das größte Geschenk? Warum kannst du das für dich so sehen? Weißt du, wie hat das dein Leben verändert?
Das ist, es ist tatsächlich eine Ansicht, die ich heute, wie du schon gesagt hast, heute so sehen kann. Und das ist tatsächlich etwas wirklich auf Seelenebene. Und das war der größte Schmerz in meinem Leben, den ich da erlebt habe. Mhm. Aber es ist die größte Freiheit, die mir geschenkt wurde. Wirklich. Und ich sage aus Seelenebene, danke dieser Seele, die bereit war, für einen kurzen Moment auf diese Erde zu kommen, mich wach zu rütteln und mir mein Leben zurückzuschenken oder zu geben, meine Freiheit zu leben, mich selbst zu lieben und anzuerkennen, in mir wieder anzukommen oder überhaupt erstmal anzukommen als Frau, als erwachsener Mensch. Das ist, glaube ich, das größte Geschenk für mich gewesen, ja. Ja, und das ist was ich für mich einfach mitgenommen habe, so dass viele Dinge verstehen wir nicht oder wenn der Verstand mal wieder sehr aktiv ist, weiß ich auf tieferer Ebene, da gibt es etwas, womit wir geführt sind und wo wir darauf vertrauen dürfen, dass es eben mehr gibt als das, was unser Verstand manchmal meint oder uns erzählen möchte.
Voll.
Und wie hast du diese Erkenntnis bekommen? Vielleicht auch den Zugang zu Spiritualität, weil jetzt erstmal aus dem, was du bisher erzählt hast, kommt das jetzt nicht so raus, dass das eine Ebene war, wo du überhaupt Bewusstsein für hattest.
Ja. Also es war so, ich sage ja, das war manchmal, also ab da an, wenn ich heute zurückgucke, ich kann es manchmal nicht greifen, aber es gab ab da an etwas, was mich geführt hat. Also wie du schon sagst, ich hatte nie Zugang, also sicherlich, man hat intensive Gespräche mit ganz tollen Freunden gehabt und man hatte auch bewusstseinserweiternde Drogen und bewusstseinserweiternde Gespräche wahrscheinlich, aber das ist ja natürlich alles irgendwie, seit dem Punkt an, also ich bin dann zu einer Schamanin gekommen, die dann mir ja auch über Hören sagen und musst du mal hinfahren und ist ganz toll und dann bin ich dahin gefahren und die hat mir damals ja gesagt, also es war so krass, was ich da erlebt habe, wirklich. Die hat mich auf eine Reise geschickt und die wusste ja nicht, worum es geht, weshalb ich da bin, musste auch gar nichts sagen. Und dann hat sie mich begleitet und hat gesagt, ich hatte wirklich noch mal Kontakt zu Justin. Also wirklich, diese Seele war da und ich wollte immer die Augen aufmachen und wollte ihn sehen, aber ich wusste, wenn ich die Augen aufmache, dann ist er nicht mehr da. Also wird einfach was auf Herzensseelenebene war, ne? Und sie hat damals zu mir gesagt, der Tod wollte dich und du hast ihm das Kind gegeben. Aus heutiger Sicht vielleicht auch nicht so ganz elegant ausgedrückt. Ne? So. Aber
das braucht man noch eine Übungsstunde, damit die mal die Dinge anders ausdrückt. War das voll Hardcore.
Genau. Ja. So viel zum Thema Schuld, ne?
Krass.
Ja, genau. Also, ja, und das kam auch einfach so. Und ich weiß noch, danach bin ich da rausgegangen und Sven, der ist ja gefahren und der hat wirklich, der hat mich angeguckt und hat gesagt, ich weiß nicht, was mit dir passiert ist, aber deine Augen sehen so anders aus. Also er hat das sofort erkannt, ne, dass. Und so habe ich mich auch gefühlt. Danach war irgendwie, als hätte ich einen Seelenanteil, also als irgendwas, als wenn ich wieder da wäre, so. Und
was hast du für dich mit rausgenommen? Also ich meine, das hat sie gesagt, aber was ist das, was du, für wie du es für dich erkannt hast?
Das war der Moment, diese Seele nochmal zu spüren und zu spüren, dass alles gut ist. Also wirklich, ich glaube, sie hat mir einen Seelenanteil zurückgegeben. Also das kann man manchmal mit Worten gar nicht beschreiben, aber genau dieser Moment. Und das, da hatte ich das Gefühl, ich bin wieder ganz, ich bin wieder heil, so und hatte da einfach Kontakt, ja, zu dieser Seele.
Und ich glaube, das, was du ja in anderen Worten für dich auch verstanden hast, ist nicht, du hast ihm das Kind gegeben, sondern diese Seele ist gekommen, damit du aufwachst, um dann wieder zu gehen.
Ja,
und
genau.
Hat dir dadurch dein Leben geschenkt, ne?
Genau. Ja.
Und du hattest es ja gerade schon gesagt, in dem Zeitpunkt war dein neuer Partner, dein Mann,
genau.
Sven schon in deinem Leben. Ne?
Ja, genau.
Aber wie war das, also wie viel, nur mal ganz kurz, um uns abzuholen, wie viel später, Justin ist gegangen und wie viel später warst du bei der Schamanin? Also wie viel Zeit ist vergangen dazwischen?
3 Jahre, 4 Jahre, dreieinhalb, 4 Jahre ungefähr.
Aber in diesen Jahren ist auch schon ganz viel passiert, ne?
Ja, genau. Und da war auch so eine Kraft in mir, ne? Also, dass ich, genau, dann ist, bin ich ja dann ein halbes Jahr danach schwanger geworden mit Pascal und
Stopp, warte mal, aber das war noch der alte Partner?
Ja, genau.
Ja.
Genau.
Genau.
Mhm. Und
Pascal ist dein Sohn heute, der 14
ja,
ist.
Genau. Genau. Ja, und bin ich dann schwanger geworden mit Pascal, der dann genau ein Jahr später auch geboren ist. Und als Pascal 9 Monate alt war, also ich habe wirklich irgendwie so eine ganz tiefe Kraft, also das meine ich mit dieser inneren Führung, da ist etwas, wenn man nichts mehr hat, wenn im Außen alles wegbricht oder total chaotisch ist oder man gar nicht mehr weiß, wo man hin soll, dann ist da eine Kraft in dir, da ist etwas, worauf du vertrauen kannst, womit du geführt bist. Und das gibt halt immer wieder Situationen, manchmal vergisst man das, aber gerade in diesen Situationen, die uns so sehr herausfordern, die so aufwühlend für uns sind, die größten Katastrophen manchmal bedeuten für den Verstand, da kommt es dann zum Tragen und zum Vorschein. Und da war es so, mit 9 Monaten habe ich dann mich von dem Papa getrennt, also von Pascals und Justins Papa getrennt und bin alleine in eine Wohnung gezogen und hatte dann übrigens noch mal kurz Kontakt zu dem Partner, den ich mit 13 hatte tatsächlich, der auch in dieser Wohnung war übrigens. genau, und jetzt muss ich noch mal kurz überlegen und dann... Genau, habe ich mit Pascal da alleine gewohnt und dann habe ich nachher Sven kennengelernt. Und also Sven ist eine Seele, die einfach mir ganz viel Raum gibt, die mir ganz viel Sicherheit gibt, Stabilität gibt. Und Sven liebt bedingungslos. Ich glaube, das ist so, ohne Wenn und der liebt einfach. Und ich glaube, das ist das, was mich damals auch so erreicht hat. Und der Pascal aufgenommen hat wie sein eigenes Kind.
Ab dem Zeitpunkt, und das ist so krass, als hätte aber auch deine Seele eine Erfahrung gemacht, die sie machen wollte. Und ab dem Zeitpunkt, als wäre ein anderer Schalter angegangen, hat sich dein Leben in eine komplett andere Richtung entwickelt. Und du wurdest auf einmal geführt, ne?
Ja, und das ist gerade total schön, was du gesagt hast, dass meine Seele diese Erfahrung machen wollte. Und dann war die Erfahrung gemacht und dann konnte sie etwas anderes erleben. Dann war sie bereit, ne, um andere Erfahrungen zu machen. So.
Voll.
Es ist gerade voll
schön. Super schön, dass ich dich hier so erinnere. Ja. Das ist aber das Bild, was mir gerade so kam. Ne? So, als wäre ein Schalter umgelegt und auf einmal kamen ja auch nicht irgendwie, vorher kamen die Dinge in dein Leben, die ja auch diese Erfahrung ermöglicht haben. Und hier auf einmal kamen einfach nur noch Dinge in dein Leben, die dich geführt haben, die dir Liebe geschenkt haben.
Ja.
Na, da war ja was einfach ganz, ganz anders. Und wenn du jetzt mal Stand heute, weil ich glaube, wir könnten noch so viel, weil da ist noch so viel, was wir sprechen könnten, aber Stand heute, wenn du mal zurückblickst, auf die ist alles, was passiert ist, was ist mit der Frau, die du bist, passiert und wer bist du heute? Also, wie hast du dich verändert? Und wie fühlst du dich heute?
Da ist so viel Weite in mir, da ist so viel Freiheit in mir, da ist ganz, ganz viel Liebe vor allem in mir und ich glaube, es ist die Liebe zu mir und die Liebe zu meinem Leben. Also das, mein Umfeld, meine Familie, ich glaube, diese Liebe, das hätte ich damals gar nicht für möglich gehalten, dass es das gibt. Und da ist so eine Tiefe auch in mir und mich selbst überhaupt so wahrzunehmen und zu leben und mich auszudrücken, das ist es, glaube ich, auch.
Voll.
Genau, ja.
Und vielleicht, was wäre, wenn jetzt jemand zuhört?
Ja.
Ist es ja nicht bei dir so, dass du eine Geschichte zu erzählen hast, sondern einfach wirklich mehrere. Wenn jemand da ist, der sich in einer Sache in zwei oder auch in ganz, ganz viel wiederfinden kann und der vielleicht gerade in so einer Situation ist, was ist das aus Stand heute, was du vom Herzen gerne was du teilen würdest oder was du für Worte an diese Menschen hättest, beziehungsweise die gleiche Frage, aber anders. Du aus der Stand heute, was würdest du deinem, das Zukunfts-Ich, was du heute bist, was würdest du dir damals mit auf den Weg geben, mit dem Wissen und den Erfahrungen, die du heute gemacht hast?
Was für eine schöne Frage. Ja, tatsächlich. Es ist jeglicher Gedanke und jegliche Selbstzweifel, die gegen dich sind, sie sind nicht wahr. Es liegt nicht an dir, es liegt nicht in deiner Essenz. Du bist genau richtig so, wie du bist. Und egal, was du im Außen erfährst, du bist ein Diamant. Und wie du das auch schon so schön gesagt hast, ist tatsächlich eine Seelenerfahrung. Und manchmal ist es so schwer, da irgendwie durchzukommen. Und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne? Aber es ist wirklich so dieses, ich glaube auch ein Stück weit, den Mut nach innen zu reisen und das Schmerz wirklich zuzulassen und zu fühlen. Wirklich zu fühlen. Also das klingt jetzt vielleicht sehr negativ, aber eigentlich geht es genau darum, also in Kontakt zu sein mit sich selbst, nichts wegzudrücken. Und eben, was ganz, ganz wichtig ist, sind diese Selbstzweifel, diese selbstzerstörerischen Gedanken und Gefühle zu meinen, nicht richtig zu sein, sich anzupassen, sich zu ducken, sich klein zu machen. Nein, das sind einfach Rollen, das sind Verhaltensweisen. Aber das bist nicht du. So, das ist, glaube ich, das, was mir am meisten geholfen hätte. Dass es nur Gedanken sind, dass es Gefühle sind. Die gehören zu mir, die dürfen auch da sein. Aber das bin nicht ich. Ich bin in meiner Essenz jemand ganz anderes. Ich bin Seele, ich bin Liebe. Und das ist, glaube ich, das, was mir geholfen hätte. Tatsächlich, ja.
Voll. Und wenn jemand auch dahin kommen möchte, also weißt du, und das vielleicht spürt, da ist was Wahres dran und die wissen gar nicht, wie sie da hinkommen. Was ist es, was du sagen könntest, was sie tun können, was dir geholfen hätte damals?
Dass jeder, der so eine Geschichte zu erzählen hat, jeder hat seine ganz eigene, ganz besondere Geschichte. Und dass es so wichtig ist, das zu teilen, damit es genau diese Menschen erreicht. Hätte ich damals zu diesem Zeitpunkt von jemandem gehört, der genau das erlebt hätte, dann hätte es etwas in mir verändert. Zu 1000%. Dann hätte ich gewusst, es gibt einen Weg. Es gibt eine Möglichkeit. Und ich glaube, das ist das, was wir wirklich noch mehr erreichen dürfen, was mir gerade auch nochmal total bewusst wird. Also wirklich rauszugehen und zu sagen, hey, wir sind da, jeder mit seiner eigenen Geschichte und wir verstehen dich. Ja, also öffne dich, wir sind da und wir begleiten dich. Und ich glaube, das ist gerade auch nochmal sehr schön für mich, das so wahrzunehmen und zu erkennen einfach. Ja.
Voll.
Ja.
Mega schön. Ich glaube, das macht es gerade total rund, oder?
Voll. Ja.
Also, weil es mir auch gerade zeigt, jeder hat seine Geschichte zu erzählen. Und mit unserer Geschichte sind wir im Grunde Helden und Heldinnen. Mit unserer Geschichte sind wir so einzigartig. Ja. Genau. Und wir dürfen unsere Geschichte teilen. Und die Welt will unsere Geschichte hören. Und das ist genau das, was, glaube ich, andere hilft, weil wir keine Fassade nach außen spielen und nicht so tun, als ob, sondern wir einfach ganz authentisch mit unserer Geschichte hier stehen und sagen, hey, und das habe ich erfahren.
Ja, ja.
Voll schön.
Mega schön. Oh. Oh, schön. Oh, wir danken dir von ganzem Herzen.
Danke.
Also, es hat mich unglaublich berührt. Es ist eine unglaublich inspirierende, aber auch sehr emotionale Geschichte. Aber es ist unglaublich, also ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der so eine kraftvolle Geschichte zu erzählen hat, auf diese Art und Weise. Ne? Voll.
Oh, danke euch.
Danke. Anke, magst du kurz noch teilen, wir werden das nämlich unten drunter auch verlinken, dass wenn man mehr von dir erfahren möchte, wo man mehr von dir finden kann?
Bin ich tatsächlich ja noch dabei, das auf- und auszubauen. Und genau, ansonsten gibt es schon meine Homepage, genau, www.angezara.de und natürlich auch auf Facebook schon eine Gruppe. Entdecke die Liebe in dir. Das passt, glaube ich, nochmal zusammenfassend auch zu dem, was wir hier alles gerade heute gesprochen haben. Ja, genau. Da.
Wundervoll. Und wenn du magst, dann teilen wir das nämlich hier. Von Herzen und entdecke die Liebe in dir ist im Grunde genau das, was die Welt braucht. Und ich habe gerade noch mal mehr verstanden, warum es diese Gruppe geben darf und warum es genau deine Arbeit geben darf, weil das ist genau die Essenz von dem, was du gerade erzählt hast.
Voll.
Voll.
Ja. Oh, danke schön.
Voll schön. Oh, danke von Herzen für dein Dasein und danke für jeden, der zugehört hat, der dabei war. Vielleicht hat es euch, ich zweifle nicht dran, genauso inspiriert oder auch berührt. Und wir würden uns unglaublich freuen, wenn ihr eure Gedanken, eure Gefühle mit uns teilt, mit uns oder auch ankommt und uns einfach wissen lasst, wie es für euch war.
Genau. Ja, danke, dass es euch gibt. Danke, danke, danke.
Gerne. Voll schön. Tschüss, ihr Lieben.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.